Sie hören eine Sendung von DRS2.
Neun und sechs Minuten, DRS2, Kontext. Frauen, die in der Wissenschaft Karriere machen wollen, haben in der Schweiz einen schweren Stand. Nach dem Doktorat kommen die meisten nicht mehr richtig voran. Nur 14% der Lehrstühle an Schweizer Universitäten sind in weiblicher Hand. Warum fallen so viele Frauen aus der wissenschaftlichen Laufbahn heraus? Diese Frage beantwortet jetzt eine neue Nationalfondsstudie über Forschungsförderung und Geschlecht. Dazu die Sendung von Sabine Bitter.
Einige Schweizer Universitäten zählen heute mehr Studentinnen als Studenten. Die Hochschulen haben in den letzten Jahren einiges getan, um Frauen im Studium und beim Abschluss zu unterstützen. Sie haben etwa Gleichstellungsbeauftragte engagiert und Kinderkrippen eingerichtet. Gemäß Prognosen des Bundesamts für Statistik wird der Frauenanteil bei den Studienabschlüssen 2009 mit 53% einen Höchststand erreichen. Nach einem Lizenziat- oder Masterabschluss aber lichten sich die Reihen beim weiblichen Nachwuchs für die Wissenschaft, sagt die Soziologin Regula Lehmann, Mitautorin einer Nationalfondsstudie. Eine Auswertung von Daten des Schweizerischen Hochschulinformationssystems rückblickend auf 30 Jahre zeigt, dass es für die Frauen erst dann, nach dem Abschluss, so richtig schwierig wird.
Das erste Problem ist der Übergang in das Doktorat. Da hat sich gezeigt, dass eigentlich in allen Fachbereichen weniger Frauen als Männer wirklich dann ein Doktorat beginnen und das auch abschließen.
Diese Feststellung widerlegt die These, dass die Unterschiede bei den Dissertationen von alleine verschwinden, wenn nur einmal genug Studentinnen an den Universitäten sind. In den Rechtswissenschaften und Naturwissenschaften beträgt der Anteil der Frauen unter den Doktorierenden weniger als 30%. In den Wirtschaftswissenschaften und den technischen Studiengängen sind es sogar weniger als 20%. Andererseits ist der Unterschied zwischen der Zahl der Doktorandinnen und der Doktoranden in den letzten Jahren kleiner geworden. Dazu Regula Lehmann.
Nicht, weil die Frauen aufgeholt hätten, sondern weil die Männer sich eher aus wissenschaftlichen Laufbahnen zurückziehen.
Dies ist eine neue Entwicklung in der Schweiz, die noch nicht untersucht ist. Es gäbe dazu bis jetzt nur Vermutungen, sagt Regula Lehmann.
Die eine ist, dass wissenschaftliche Laufbahnen auch zunehmend schwieriger und unattraktiver werden für die Männer im Vergleich zu außerwissenschaftlichen Karrieremöglichkeiten, die sie haben. Ja, wenn man die Doktorandenlöhne anschaut, da sind die Leute immer erstaunt, die sind sehr tief. Also da verdient man mit so einer 50% Anstellung, meistens hat man gar nicht mehr, irgendwo so gegen 3000 Franken. Da kann man keine Familie ernähren. Aber auch bezüglich der Sicherheit der Stellen, also man muss sich schon bewusst sein, dass bis zur Professur keine Stellen wirklich abgesichert sind. Also es gibt mehr oder weniger prekäre Laufbahnen, aber meistens bis 40 oder darüber hinaus hat man keine Garantie, dass man Erfolg hat und auf eine feste Stelle auch kommt.
Männer finden es heute weniger lohnend als früher, eine Doktorarbeit zu schreiben. Dass der Abstand zu den Doktorandinnen in den letzten Jahren kleiner wurde, ist zum einen also mit diesem Rückzug der Männer zu erklären. Zum anderen geht der kleiner werdende Unterschied darauf zurück, dass zunehmend ausländische Frauen an einer Schweizer Universität den Doktor machen. Dank ihnen steigt der Frauenanteil bei den Dissertationen, etwa in den exakten Wissenschaften wie zum Beispiel der Mathematik, in den Naturwissenschaften und in den technischen Studienfächern. Die Autorinnen der Studie, Regula Lehmann und Heidi Stutz, stellen fest, dass Schweizerinnen nicht zu diesem Aufholtrend beitragen. Aber auch all diejenigen Frauen, die den Doktortitel dann einmal in der Tasche haben, haben im Vergleich zu ihren Kollegen kleinere Chancen, langfristig im Wissenschaftsbetrieb zu bleiben.
Dabei zeigt sich aber, dass Frauen eigentlich noch lange in der Wissenschaft bleiben. Also das heißt, sie haben Anstellungen, sie versuchen dabei zu bleiben. Aber wenn es darum geht, dann sich wirklich in die Scientific Community hineinzubewegen, also sich auch zu vernetzen, die richtigen Kontakte aufzubauen, zu publizieren, dort haben sie dann Probleme. Also sie bemühen sich, drin zu bleiben, aber treffen dort dann auf Hindernisse, auf Barrieren, die sie selbst sehr wenig beeinflussen können.
Die jungen Frauen arbeiten als Assistentinnen eines Professors, bereiten Lehrveranstaltungen vor oder tragen als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen zum Erfolg von Forschungsprojekten bei. All dies oft ohne selber Beiträge zu veröffentlichen und sich einen Namen zu machen. Mehr Frauen als Männer fallen nach ihrer erfolgreichen Doktorarbeit so aus der akademischen Karriere heraus. Allerdings nicht sofort. Innerhalb von 5 Jahren nach der Dissertation gibt es noch keine Hinweise auf ein überdurchschnittliches Ausscheiden von Frauen aus der wissenschaftlichen Laufbahn. Sie sind gleich oft an Hochschulen tätig wie Männer. Sie beantragen im gleichen Ausmaß Stipendien, Geld für Forschungsprojekte oder Auslandaufenthalte und werden bei der Vergabe der Mittel auch nicht benachteiligt. Dazu sagt der Präsident des Nationalen Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds, Dieter Imboden, der dort auch Präsident der Gleichstellungskommission ist.
Die Tatsache, dass wir im Laufe der Entwicklung vom Studienanfang bis zur Professur mehr Frauen verlieren als Männer, die ist damit nicht vom Tisch. Es ist höchstens so, dass wir sagen können, die Forschungsförderung direkt ist es nicht.
Der Karriereknick passiert sehr spät, langsam, aber oft mit weitreichenden Folgen. Regula Lehmann.
Das ist so ein ganz subtiles Herausgedrängtwerden. Es ist so ein langsamer sich zurückziehen. Und wenn man dann über die Zeit hinweg das beobachtet, dann erkennt man, dass die Frauen ganz langsam hinausgehen. Das können auch zum Teil Entscheide sein, dass man sich noch versucht, in der Wissenschaft zu bewegen, aber vielleicht schon mit einem halben Bein noch an einem anderen Ort ist und dann irgendwann den Schritt ganz nach draußen macht.
Diese jungen Wissenschaftlerinnen sind dann in der Situation, dass sie sich im Gegensatz zu anderen gleichaltrigen, gut qualifizierten Frauen beruflich noch nicht haben etablieren können. Und sie sind in einem Alter, in dem sich die Kinderfrage stellt.
Wenn man jetzt mal die Statistiken anschaut, sieht man, dass Frauen und auch Männer, die in der Wissenschaft bleiben, also wir haben Daten gehabt 5 Jahre nach dem Doktorat, die noch in der Wissenschaft sind, die haben im Durchschnitt weniger oft Kinder als solche, die ausgestiegen sind. Und zwar gilt das jetzt für Männer wie für Frauen. Bei Frauen ist aber natürlich der Anteil derjenigen, die Kinder haben, nochmals viel kleiner.
In kaum einem anderen Bereich scheint es so schwierig zu sein, Karriere und Kinder zu vereinbaren. Die zeitliche Beanspruchung durch die Wissenschaft erscheint unendlich und der Erfolg der eigenen Forschungsarbeit ist nie garantiert. Regula Lehmann hat in ihrer Untersuchung mit 45 Frauen Gespräche über ihre wissenschaftliche Laufbahn geführt. So gab eine Forscherin in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu Protokoll.
Und als ich dann schwanger wurde, habe ich mich schon gefragt, wie geht das weiter? Wird das je klappen oder bringe ich die HBL fertig? Und wann? Und wie geht's dann weiter? Also, das ist schon eine Unsicherheit, besonders wenn man weiß, die meisten Akademikerinnen, ich glaube 60%, haben keine Kinder.
Auch Männer müssen mit Einschränkungen rechnen, wenn sie eine Familie gründen. Diese fallen aber im Vergleich oft kleiner aus. Ein Forscher gibt in der Studie zu bedenken, Zitat:
Ja, die Kompromisse waren, dass ich eine klinische Karriere habe, dass ich hier eine klinische Stelle habe, die primär Butter und Brot sicherstellt, wo ich weiß, ich kann meine Familie ernähren. Ich konnte den Facharzt machen, der eine indirekte wirtschaftliche Versicherung ist, dass ich auch damit in die Praxis gehen kann und so meine Familie ernähren kann. Und das ist etwas, wo mir sonst der Mut gefehlt hätte und die Sicherheit gefehlt hätte, meine Laufbahn nur auf die experimentelle Karte zu setzen.
Die Soziologin Regula Lehmann stellt in ihrer Untersuchung weiter fest, dass sich, sobald Kinder da sind, traditionelle Rollenmuster zugunsten der Männer verfestigen. Die Hälfte der wissenschaftlich tätigen Väter kann sich auf eine Partnerin verlassen, die sich um die Betreuung der Kinder kümmert. Dies ist dagegen bei Forscherinnen, die Kinder haben, kaum jeder Fall. Vielmehr wird dann die bisherige Laufbahn grundsätzlich in Frage gestellt.
Also wir haben Frauen gehabt, die haben ganz klar gesagt, ich wollte Familie, ich wollte Kinder, ich habe auch keinen Partner, der da jetzt als Hausmann oder 50% erwerbstätig mir da den Rücken frei hält, einspringt, mit mir auch noch mobil ist und mit ins Ausland kommt. Ich habe das nicht und mir ist die Familie, also eine eigene Familie, wichtig und für die wissenschaftliche Laufbahn mag ich das nicht opfern.
Die Folge ist, dass sich die Frauen bei ihrer Forschungsarbeit einschränken, nur Teilzeit arbeiten und etwa bei Publikationen im Vergleich zu ihren Kollegen nicht mehr mithalten können. Der Druck auf die Wissenschaftlerinnen steigt, wenn sich Gelegenheit bietet, eine Forschungsstelle im Ausland anzunehmen. So erging es einer ETH-Assistenzprofessorin.
Meine persönliche Erfahrung war, dass dann meine Familie gesagt hat, ja, ich könne ja irgendwo in die Welt springen, aber sie würden dann wohl lieber hier in der Schweiz bleiben. Mein damaliger Chef, der war auch der Ansicht, dass Assistenzprofessuren die Möglichkeit bieten, eben in die weite Welt zu springen. Und wenn das nicht kompatibel ist mit der familiären Situation, dann, ja, dann drängt sich halt der Gedanke auf, ob man dann nicht doch irgendwann aussteigen möchte.
Die ehemalige Assistenzprofessorin Ingrid Kissling-Neff ist aus ihrer universitären Laufbahn ausgestiegen. Heute leitet sie die Förderagentur für Innovation des Bundes. Die Erwartung, sich international zu vernetzen und im Ausland zu forschen, ist heute größer als früher. Dieser Anspruch verträgt sich schlecht mit dem Leben als Familie. Zu blöd, wenn man nach zweijähriger Wartefrist endlich einen Krippenplatz für das Kleinkind hat, der Partner eine neue Stelle angefangen hat und genau dann der Ruf ins Ausland folgt. Solche Karrierestopps seien aber nicht nur ein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem, sagt Regula Lehmann.
Auch in den Instituten dann natürlich die Familie, das ist ein Tabu. Wissenschaft ist irgendwie rein, ist nicht, also in Anführungs- und Schlusszeichen jetzt verschmutzt durch diese Kinderfrage, wo so vieles ja nicht planbar ist und den Betrieb irgendwie stört. Es kann aber nicht Privatsache sein, denn wenn man jetzt von der Gesellschaft her schaut, ist es ja klar, dass wir als Gesellschaft dafür Bedingungen stellen müssen, dass wir uns reproduzieren können, mal jetzt ganz einfach gesagt, und dass ein Beruf, sei das jetzt ein wissenschaftlicher Beruf oder ein anderer Beruf, das auch ermöglicht, dass Männer und Frauen Kinder haben können.
Es dürfe nicht sein, dass die ununterbrochene und unbeschränkte zeitliche Verfügbarkeit zum Exzellenzkriterium und zum Konkurrenzvorteil der Kinderlosen wird. Dies könne nicht das Ziel wissenschaftlichen Qualitätsstrebens sein.
Der Beruf des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin ist ja eigentlich ein Eliteberuf, also gerade wenn es dann auf die Professur hinzugeht. Da zeigen sich ja Phänomene wie in anderen Eliteberufen auch, also sei das jetzt in der Wirtschaft, in der Verwaltung, dass der 200% Mann oder die 200% Frau gefordert ist. In der Wissenschaft sprechen wir auch davon, dass also Wissenschaft eine Lebensform sein sollte, also es gibt nur den Beruf, nur die Arbeit. Und es zeigt sich eben, dass das immer stärker auch für Männer ein Problem wird.
Ein Hinweis, der auch die sinkende Doktoratsquote der Männer erklären könnte. Die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Forschungskarriere wird mittlerweile auch von den Wissenschaftsinstitutionen als Problem erkannt. So sagt der Präsident des Nationalen Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds, Dieter Imboden.
Auch für die Männer ist es im Mittel gesehen, immer im statistischen Mittel gesehen, ein Nachteil, eine Familie zu haben mit Kindern. Nur die Auswirkungen für die Männer, die Auswirkungen sind anders als für die Frauen. Die Frauen zahlen sozusagen für diesen Nachteil einen höheren Preis. Aber es gibt ganz generell ein Problem der Vereinbarkeit von Familie und Forscherkarriere, die wir näher anschauen müssen.
Gerade für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Kindern stellt sich spätestens nach dem Doktorat die Frage, wie sie den Lebensunterhalt bestreiten können. Sie sind zwischen 30 und 40 Jahre alt, hochqualifiziert, aber ohne feste Stelle. Sie hangeln sich von Projekt zu Projekt, fristen oft immer noch ein Dasein als Stipendiaten, während sich ihre Altersgenossen beruflich längst positioniert haben.
Das ist auch mit ein Grund, dass immer wieder qualifizierte Leute, die eigentlich in der Grundlagenforschung wichtig wären, es vorziehen, in die Industrie zu gehen. Die Industrie ist fähiger als zum Beispiel die wissenschaftliche Gemeinschaft, auch eine vernünftige Curriculumplanung anzubieten. Man kümmert sich um die Leute. Wenn jemand gut ist in einem Betrieb, dann fragt man sich, was ist der nächste Karriereschritt? Wie können wir diese Person in die nächste Stufe hineinbringen? Und in der Forschung ist es eigentlich nicht so. Und da müssen wir Anstrengungen machen. Das ist die Aufgabe auch der Professorinnen und der Professoren, dass wir uns um unsere guten Forscher und Forscherinnen kümmern und sehr viel bewusster auch mit ihnen mögliche Karriereschritte vorbereiten, behandeln, ihnen Tipps geben, wie sie das machen können.
Von großer Bedeutung sei, so hält Dieter Imboden weiter fest, dass junge Forscherinnen und Forscher von den arrivierten Köpfen ihres Fachs unterstützt werden. Genau dies ist aber eine weitere Hürde, die sich besonders Frauen im Wissenschaftsbetrieb stellt. Die ehemalige Assistenzprofessorin erinnert sich, wie ihr die mangelnde Unterstützung zu schaffen machte.
Ich war in einem Departement damals tätig, an der ETH, im Departement für Forst damals. Das wurde in der Zwischenzeit integriert in die Umweltwissenschaften. Und als ich anfing, war ich die einzige Frau, einzige Assistenzprofessorin. Und 2 Jahre später kam dann ein Kollege von mir dazu. Und er hat dann mehr Unterstützung von den männlichen Kollegen erfahren als ich. Also ich glaube, es war nicht einmal Absicht oder böser Wille, aber es war dann tatsächlich einfach so, dass ihm mehr Unterstützung angeboten wurde. Das ging über die Beschaffung von Forschungsgeldern, über das Einführen in Netzwerken, bis hin zu Unterstützungen im Rahmen der Infrastruktur für seinen Lehrstuhl.
Diese fehlende Unterstützung sei, neben der Kinderfrage, ein Hauptgrund, warum junge Wissenschaftlerinnen aus ihrer Laufbahn fallen oder gekippt werden. Viele Frauen seien nicht in der Lage, sich selber wirksam zu vernetzen.
Frauen sind zwar eigentlich gute Netzwerkerinnen, aber sie bauen ihre Netzwerke zu wenig für ihren eigenen Nutzen, und wenn man dann vielleicht noch Doppelbelastung mit Kindern oder mit anderen familiären Verpflichtungen hat, dann macht man wohl die persönlichen Abstriche im Netzwerken für die eigene Sache oder für die eigene Person. Und es ist dann eben aber auch so, dass der Zugang zu den eher männlich geprägten Netzwerken eher schwierig ist und irgendwie Männer eben eher Männer sehen und auch dann eher Männer helfen. Und dann steht man als Frau weniger unterstützt als Männer eben da.
Die mangelnde Unterstützung durch den Doktorvater oder Institutsleiter ziehe sich wie ein roter Faden durch die Laufbahnen der befragten Wissenschaftlerinnen, sagt Regula Lehmann.
Man muss, wenn es darum geht, dann eben nach der DIS auch ins Ausland zu gehen, bereit sein, Kontakte einzufädeln, beim Kollegen in Stanford oder wo auch immer eben ein gutes Wort einzulegen, dass die Person dann 1-2 Jahre dort mal hinüber kann für einen Forschungsaufenthalt und, was eben ganz auch wichtig ist, dass sie auch wieder zurückkommen kann. In unseren Interviews haben wir gesehen, dass die Männer haben dann eine Oberassistenzstelle hier, dann werden sie für 2 Jahre ins Ausland geschickt. Jemand hat das so schön auch platzieren genannt, also der junge Mann wird dann platziert für 1-2 Jahre und dann wird er zurückgeholt. Das heißt, zurückgeholt, wenn er nicht in der Zwischenzeit eine noch bessere Variante hat, eine Assistenzprofessur irgendwo in der Schweiz. Also diese mittlere Sicherheitsebene, die fehlt dann Frauen eben. Dort eben, wo es drauf ankommt, die Sicherheit zu haben, da ist jemand, der schaut, der setzt sich ein. Wenn das fehlt, dann wird die Unsicherheit zu groß und das ist einer der Gründe, wo man sich dann mit der Zeit eben langsam hinausbewegt.
Gute Mentoren und Mentorinnen verhelfen den angehenden Forscherinnen zu internationalen Kontakten. Sie fädeln Auslandaufenthalte ein, beantragen Stipendien und Forschungsgelder, verhelfen zu Publikationen, schreiben Empfehlungen und führen sie in die Spielregeln und unausgesprochenen Gesetze der Wissenschaftsgemeinschaft ein. Sie ermöglichen Auftritte an Kongressen, vermitteln Projekte und Stellen. Es sei deshalb dringend nötig, dass Universitäten und Wissenschaftsbetriebe sogenannte Mentoring-Programme anbieten. So könnten sie verhindern, dass Frauen aus der wissenschaftlichen Laufbahn herausfallen. Die Soziologin Regula Lehmann und die Wirtschaftshistorikerin Heidi Stutz stellen in der Nationalfondsstudie denn auch fest, dass es vor allem kurz vor dem Ziel, ganz am Schluss an der entscheidenden Unterstützung fehlt, dann, wenn es um eine Professur geht.
Da muss man wissen, wie die Berufungsverfahren verlaufen. Das ist ja immer noch so, dass die bisherigen Stelleninhaber, also die Professoren und Professorinnen der Fakultät, dann bestimmen, ob diese Personen, die sich jetzt bewerben, wirklich Chancen haben. Und da wird natürlich nicht nur nach Leistung geschaut, das muss man einfach wissen, sondern man schaut eben, passt jemand da in dieses Team hinein? Ist er genehm? Ist die genehm? Und wenn man jetzt hier in diesen Fakultäten dann nicht Unterstützung hat durch eben Personen, die einen portieren, ohne solche Unterstützung kann man einfach sehr schlecht Zugang erhalten, dann auch auf dieser letzten Stufe.
Dann zeige sich das viel beschriebene Phänomen der gläsernen Decke.
Die gläserne Decke, das bedeutet, man weiß eigentlich nicht so genau, woran es liegt. Man kommt einfach nicht mehr weiter, es geht nicht mehr weiter. Und es sind nicht Leistungskriterien, die da eine Rolle spielen.
Regula Lehmann verweist dabei auf die Analyse von Machtstrukturen, wie sie etwa der französische Soziologe Pierre Bourdieu beschrieben hat.
In diesen Elite-Rekrutierungsprozessen, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Also je weiter oben, dass man dann ankommt, desto eher kann man dann wirklich so von symbolischen Kämpfen sprechen. Also das ist ein Begriff jetzt, der Bourdieu in diese Diskussion eingebracht hat. Es geht darum, wer setzt sich durch und wer hat genügend Ressourcen, Kapital, das heißt eben auch soziales Kapital in diesem Bereich, um drin zu bleiben und sich zu etablieren.
Die Studie Geschlecht und Forschungsförderung, die der Schweizerische Nationalfonds in Auftrag gegeben hat, bezieht sich auf die Schweiz. Gibt es Untersuchungen, die zeigen, wie in anderen Ländern mit dem weiblichen akademischen Nachwuchs umgegangen wird?
Es ist ein Thema, das in allen Ländern bearbeitet wird. Die Europäische Kommission beobachtet das auch und es werden Daten gesammelt. Wenn man das mal betrachtet, es gibt so verschiedene Indikatoren, ist es einfach nie so, dass die Schweiz jetzt bei diesen Ländern dabei wäre, die mit irgendeinem besonders schönen oder guten Ergebnis jetzt mal auftrumpfen können.
Die Schweiz gibt im europäischen Raum in Bezug auf die Förderung von Frauen in universitären Wissenschaftskarrieren kein Vorbild ab. Allerdings fehlt es nicht an Ideen. Der Schweizerische Nationalfonds hat in den letzten Jahren auch bereits die eine oder andere Idee umgesetzt. Dieter Imboden sagt als Präsident des Nationalen Forschungsrates und als Präsident der Gleichstellungskommission des Nationalfonds.
Der Nationalfonds macht das mit Geld, weil er spezielle Angebote hat. Einerseits die Förderprofessuren, wo wir 30 bis 40 solche Professuren pro Jahr finanzieren.
Neben diesen Förderungsprofessuren, die mit Frauen und Männern besetzt werden, gibt es andererseits das Marie-Heim-Vöcklin-Programm, das ausschließlich Frauen zusteht. Es ist für Forscherinnen gedacht, deren Karrieren sich verzögern, etwa weil sie Kinder haben. Außerdem gibt es ein neues Programm namens Ambitione.
Das richtet sich genau an jene Personen, die zwischen einem Postdoc und einer definitiven Professur stehen. Es ist Geld, aus dem sie ihr eigenes Salär zahlen können und zugleich auch eine kleine Forschungsgruppe aufbauen können, um zu überbrücken die Zeit zwischen dem Ende der abhängigen Forscherkarriere und dem Anfang einer wirklich unabhängigen Forscherkarriere.
Auch die Stellenvermittlung für Wissenschaftspaare müsse zunehmend eine Aufgabe der Wissenschaftsbetriebe sein, schlägt Dieter Imboden weiter vor.
Wir haben mehr und mehr Situationen von sogenannten doppelten Karrieren, die Double Careers. Und ich meine, früher war das einfach so, meistens der Mann hat gesagt, ich habe einen Postdoc oder ich habe eine Anstellung und gehe nach Amerika und die Frau ist mitgegangen. Und heute haben wir sehr viele Paare, die beide, vielleicht in unterschiedlichen Gebieten, eine Forscherkarriere anstreben. Und dann gibt es immer wieder die Situation, dass man nicht gute Angebote machen kann für ein solches Paar. Also da sind die Universitäten gefordert, für Double Careers. Der Nationalfonds überlegt sich bei seinen Instrumenten vermehrt auf solche Situationen einzutreten. Was die Industrie macht, da müssen wir von der Industrie absolut lernen. Das haben wir lange vernachlässigt. Es gibt gewisse Hochschulen, die sind hier schon sehr weit und haben solche Angebote. Zum Beispiel die ETH Zürich hat das begonnen. Die hat auch eine spezielle Stelle. Eine Person, die sich mit solchen Karriere, doppelten Karrieresituationen auseinandersetzt. In erster Linie auf der Ebene der Professuren, wenn es um die Wahl einer Professorin oder eines Professors geht. Aber das muss noch ausgebaut werden.
Neben diesen Förderinstrumenten gehe es aber auch um ein Umdenken in den Institutionen, zum Beispiel in der Altersfrage. Dadurch könnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich um ihre Familie kümmern, entlastet werden.
Wir sind auch der Meinung, dass wir ein Tabu angehen müssen, nämlich als ob ein absolutes Lebensalter für eine Forscherkarriere so entscheidend wäre. Es gibt immer wieder auch gerade in gewissen Gebieten, zum Beispiel in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wo auch sogenannte ältere Leute noch wesentliche Beiträge leisten können in die Forschung, und wir möchten beim Nationalfonds mehr und mehr abkommen von der Betrachtung des Biologischen. Wir sind jetzt schon darüber gegangen, von einem sogenannten akademischen Alter zu sprechen, aber auch beim akademischen Alter muss man aufpassen, dass man nicht alle Karrieren über einen Leisten schlägt und damit auch die Möglichkeit sich vergibt, Leute, die eben einen ungewohnten Lebensweg gemacht haben, in einem späteren Zeitpunkt ihrer Karriere zu fördern.
Aus Sicht junger Forscherinnen seien all diese Bemühungen wichtig, sagt die ehemalige Assistenzprofessorin Ingrid Kissling-Neff. Aber
der Nationalfonds hat in den vergangenen 10 Jahren sehr viel gute Aufbauarbeit geleistet. Aber der Nationalfonds ist ja dann nicht vor Ort in einem Departement oder in einer Fakultät. Und dann hängt das sehr stark vom Umfeld ab, wo sich die entsprechende Person oder die entsprechende Frau darin bewegt. Und ich kann mir vorstellen, dass man Kontexte hat, wo sehr viel Förderung stattfindet und aber auch Umfelder, wo das eben nicht der Fall ist.
So viel zum Thema Forschungsförderung und Geschlecht. Die Autorinnen der Nationalfondsstudie sind Regula Lehmann und Heidi Stutz. Die Sendung von Sabine Bitter wird heute Abend um 18.30 Uhr wiederholt.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.